Welcome to a night of total terror.
Willkommen zur 6. Episode Devils and Demons. Bei mir ist der Pascal.
Moin.
Ich bin der Christian. Und wir starten in unseren Alien-Mai.
Yeah.
Yeah, Applaus. Nachdem wir uns und auch vielleicht euch durch die Wrong-Turn-Reihe gequält haben wir uns dazu entschlossen, wie auch schon in den letzten Episoden angekündigt, den Monat Mai komplett dem Alien-Franchise zu widmen. Einem deutlich besseren und auch angenehmeren Franchise, würde ich mal grob behaupten. Aber bevor wir in die Thematik starten, was gibt's Neues, Pascal?
Ich war gestern nicht, wie es gepasst hätte, beim Alien Day, der nämlich zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern gewesen ist. Da hätte man nochmal den ersten Teil im Kino sehen können und schon mal ein bisschen was von Prometheus. Aber dafür war ich bei Battle Royale im Kino, der jetzt ja auch vom Index ist, und hatte jetzt das erste Mal die Möglichkeit, den im Kino zu sehen, und muss sagen, das war insgesamt sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht, definitiv. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen und ja, war amüsiert, fasziniert und ja, doch, hat mir wieder sehr gut gefallen.
Ja, der Film wird ja auf jeden Fall irgendwann in naher Zukunft bei uns hier auch eine Rolle spielen, dem werden wir sicherlich auch eine Episode widmen, ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfilme, also ich mag Battle Royale sehr. Aber das ist schön, dass du den im Kino sehen konntest. Ich hatte jetzt leider nicht die Möglichkeit dazu, aber du hast meinen wohlgesonnenen Neid, überreiche ich dir. Ich habe mir, damit sollten wir vielleicht anfangen, in der letzten Episode ja angekündigt, dass ich mich daran versuche, große Meisterwerke oder Filmklassiker oder Kultklassiker nachzuholen, die ich bisher zwar schon jahrelang im Regal stehen hatte, aber noch nie gesehen hatte, und kann jetzt wohlwollend berichten, endlich Pulp Fiction gesehen zu haben, und er hat mir exzellent gefallen.
Ja, fabelhaft.
Also muss ich sagen, also die Dialoge, die Tarantino da geschrieben hat, die sind schon wirklich allerhöchste Güteklasse. Also da wurde nicht zu viel versprochen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, war tatsächlich die Horrorfilm-Ausbeute der letzten Tage. Da will ich jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen. Wir bekommen ja in diesem Jahr noch das Remake von Stephen Kings S im Kino zu sehen. Da bietet es sich natürlich auch an, eine Folge mit dem Original und dem Remake zu besprechen. Ich habe mir jetzt aber das Original nach 15 Jahren dann doch zum ersten Mal wieder angesehen und muss sagen, dass mir der Film eigentlich nicht so wirklich gut noch gefallen hat. Also ich fand ihn echt ziemlich langweilig und dröge. Ich meine, die erste Hälfte, drei Stunden geht der Film. Die erste Hälfte, die ist eigentlich noch ganz cool. Sie hat immer so ein bisschen so Stand-by-Me-Stimmung und Erinnerungen in mir hervorgerufen, so diese ganze Geschichte mit den Kindern und so. Finde ich echt ganz gut. Da sind auch die Horrormomente, wenn sie denn mal vorhanden sind, auch ziemlich gut noch umgesetzt. Aber die zweite Hälfte, die fand ich dann echt dröge. Das war dann eigentlich nur eine Wiederholung, nur dass du halt jetzt erwachsene Schauspieler hattest, die dazu auch noch echt schlecht agiert haben teilweise. Mhm. Und es sah halt alles auch so ein bisschen billig aus, auch mit dem Ende und auch so diese Erzählstruktur, die wirkt sehr, die reißt dann immer wieder raus, immer dieser Wechsel von Vergangenheit in die Gegenwart, Vergangenheit, Gegenwart, das war nicht so dolle.
Naja, hast du das Buch mal gelesen?
Ja.
Okay.
Aber das war tatsächlich noch der bessere Film von denen, die ich noch gesehen habe. Ich habe mir jetzt endlich mal Rings angeguckt, also den dritten amerikanischen The Ring-Film. Der war ja echt auch mordsmäßig öde. Also eigentlich vor allem im letzten Drittel war der echt eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest. Also der ist echt mies.
Naja, da kann nicht so viel leider.
Aber die schlimmsten beiden Filme waren echt The Bye Bye Man, der ja aktuell im Kino läuft. Das hatte ich ja schon im Filmquartett als Wut der Woche besprochen. Also das war wirklich absolut unterwältigend. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das der schlechteste Film des Jahres sein wird für mich. Also muss man echt noch unterbieten. Wird schwierig.
Aber du bist ja auch niemand, der du gehst ja auch sonst schon Filmen, wo du sicher bist, dass die dir nicht gefallen, auch aus dem Weg. Oder bist du jemand, der trotzdem ins Kino geht?
Nee, ich gucke mir die trotzdem an. Also hier bei Man wusste ich, dass der nicht gut sein wird, hat ja unterirdische Kritiken bekommen. Mhm. Aber bei Horror bin ich im ersten Moment trotzdem erstmal immer dabei, weil auch viele schlechte Horrorfilme mich trotzdem ja unterhalten können. Das wissen wir ja nun mittlerweile alle schon. Aber das war hier nicht der Fall. Und dann gab es jetzt neu auf Blu-ray und DVD den Film Bedeviled. den darf man nicht mit dem mit dem koreanischen Film verwechseln. Das ist hier ein anderer Film, das ist so ein bisschen auf modern getrimmt hier mit Handys und Smartphones. Das ist halt so eine Handy-App, die letztlich dazu führt, dass Leute sterben. Was total bescheuert ist. Und also das war echt richtig langweilig. Also mir haben echt die Augen und Ohren geblutet vor Pein und Qual, diesen Film mir anzugucken. Also falls ihr das Cover irgendwo seht im Kaufhaus und denkt, oh, ist ja ein cooles Cover, könnte ein guter Film sein. Nein. Ist es nicht. Wollen wir euch nicht lange auf die Folter... Nee, wie nennt sich das, die Redewendung? Redewendungen sind ja immer eben meine Spezialität. Ja, das
wäre richtig gewesen, auf die Folter spannen.
Spannen, siehst du, das Wort ist mir schon wieder eingefallen. wir legen los. Und zwar heute mit dem ersten Film aus unserem Alien-Franchise. Und zwar mit Ridley Scotts Alien aus dem Jahre 1979. Ja. Ich wage mich mal an einer kurzen Inhaltsangabe, ich tue mich immer schwer damit. Generell bin ich auch gespannt, wie das am Ende ablaufen wird bei uns. Ich tue mich immer leichter damit, über Filme zu sprechen, die ich nicht mag oder die ich schlecht fand, als über Filme, die ich wirklich abgöttisch liebe, weil ich habe da immer so den Gedanken, oh, jetzt haben wir das vergessen zu sagen, und das ist auch noch so super wichtig und super toll an dem Film, und das haben wir alles nicht gesagt, aber wir werden uns mal dran versuchen, würde ich sagen. Okay. Ja. Also, die Crew des Weltraumfrachters Nostromo befindet sich auf dem Weg zurück zur Erde. Jedoch wird die Besatzung durch eine Art Notsignal aus dem Kälteschlaf gerissen. Sie verfolgen dieses Notsignal auf einem anderen Planeten, der zunächst scheinbar verlassen wirkt. Doch nach relativ kurzer Zeit stoßen sie dort auf merkwürdige Begebenheiten und komisch geformte Gebilde. Und das eine Crewmitglied, Kane, das wird in diesem, nennen wir es mal schon mal vorsichtig, Art Raumschiff, von einer unbekannten Kreatur angegriffen. Und dann geht die Crew wieder zurück auf das Board der Nostromo. Und dort versucht man, Kane zu behandeln. Und es scheint auch alles wieder gut zu werden. Und Kane scheint dann nach einiger Zeit wieder fit zu wirken. Und man hat sich dann vorgenommen, wieder in den Kälteschlaf zurückzugehen. Isst noch gemütlich ein letztes Abendbrot oder trinkt noch ein Bierchen. Und alle wirken fröhlich und ausgelassen. Und plötzlich bekommt Kane einen Anfall und er liegt dann quasi dort auf dem Speisetisch, und ein Alien bricht aus der Brust von Kane heraus, flüchtet ins Raumschiff und wächst im rasanten Tempo an. Und diese Kreatur ist nicht gerade friedlich und jagt dann in der Folge des Films einen nach dem anderen der Besatzung durch die verwinkelten Gänge der Nostromo. Das ist erstmal die Ausgangslage dieses grandiosen Films. Frage ich dich gleich mal vorweg. Es gibt ja da so eine, auch die Entstehungsgeschichte von Alien ist ja eigentlich ziemlich interessant, und ich fand eigentlich recht witzig, dass der Film gar nicht Alien heißen sollte. Ich weiß nicht, ob du das auch die Information bekommen hast, das Drehbuch.
Star Beast,
genau. Das ist ja von dem Drehbuchautoren, der das ursprüngliche, das Rohskript zu Star Beast geschrieben hat, von Dan O'Bannon. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Erfolg gewesen wäre mit dem Titel Star Beast. Das erinnert einen so an das ursprüngliche Produktionsvorhaben auch, was hinter dem Projekt von Alien stand, dass es ja eigentlich eher so ein schmockiger B-Movie sein sollte, wie man das so aus den traditionellen Science-Fiction-Filmen kennt, aus den 60ern und aus den frühen 70ern. Ich fällt gerade nichts. Zum Beispiel das Original von Das Ding zum Beispiel und der Tag, als die Erde stillstand, so eine Sachen her, so mit schönen Billo-Kostümen und Gummianzügen und sowas. Hat man ja zum Glück nicht gemacht, aber hätte auch so enden können tatsächlich.
Ja, das ist ganz witzig. Ist aber auch die Frage, wie sehr das dann, wie sehr anders das gewesen wäre. Vielleicht, wenn der Starbeast geheißen hätte, dann würden wir jetzt hier sitzen und sagen, ah, und hast gehört, hätte er einfach nur Alien heißen sollen.
Das wie einfallslos ist das denn?
Ja, das wäre doch scheiße gewesen. Hä? Alien? Das ist doch, nenn doch einen Film gleich Monster oder so. Hä?
Gibt's doch auch. Ja, man hat dann das Drehbuch in die Hände von Walter Hill gegeben. Walter Hill ist unter anderem als Autor bekannt, aber er hat halt auch Regie geführt bei vielen Klassikern der 80er Jahre, viele Kultfilme, Red Heat zum Beispiel mit Arnold Schwarzenegger, 48 Stunden mit Eddie Murphy und Nick Nolte oder The Warriors, auch ganz bekannt von ihm. Und der hat das Drehbuch dann umgeschrieben. Und zwar können wir schon mal vorwegnehmen, dass eine Frau ja die Hauptrolle hat in diesem Film. Und das war tatsächlich in dem ursprünglichen Skript von Star Beast noch nicht der Fall. Dort war es halt eine, hauptsächlich, also was heißt hauptsächlich, durchgängig männliche Besatzung. Und die hatten auch alle andere Namen. Und in dem ursprünglichen Drehbuch hatte auch dieses titelgebende Alien oder das Star Beast auch richtige Background-Informationen, also wo das herkommt, welche Absichten das hat und so weiter. Das hat man ja dann im finalen Skript komplett außer Acht gelassen. Und dann konnte man quasi parallel dazu den bis dato noch unbekannten Regisseur Ridley Scott verpflichten. Und das sollte sich ja sehr zum Positiven dann mit dem Film wenden.
Genau. Ursprünglich war, glaube ich, Paul Newman vorgesehen, richtig?
Ja, hatte ich auch gelesen, ja.
Das wäre, weiß ich nicht, wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, aber so ist natürlich jetzt halt die, hat der Film doch diesen enormen Mehrwert, dass er die erste weibliche, den ersten weiblichen Actionheld quasi ins Kino gebracht hat.
Richtig,
was ja. Was den Film einfach nochmal viel cooler macht, als er sowieso schon ist.
Richtig, das ist ein absolutes Novum in der Filmgeschichte gewesen. Das ist halt so eine starke Frauenrolle, wie halt in diesem Fall Ellen Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, hier die Hauptprotagonistin ist und quasi auch nicht einfach nur die Hauptfigur des Films ist, sondern auch einfach so eine, zumindest im späteren Verlauf des Films, eine richtige Actionheldin wird sozusagen. Also hier wurde quasi mit Alien begründet, dass halt auch Frauen so eine starken Powerrollen spielen können auf der Leinwand und dass es so eine Figuren überhaupt im Kino geben kann. Das war halt vorher, klar, gab es halt den ersten Star Wars Film. Da gab es halt auch schon Prinzessin Leia, aber das ist halt, kann man natürlich überhaupt nicht miteinander vergleichen, die beiden Figuren.
Ja, die haben auch so ein bisschen halt den Gedanken von Star Trek weitergeführt, dass es halt in der Zukunft ja durchaus so sein kann, dass man quasi über diese ganzen geschlechterspezifischen Unterscheidungen bezüglich der Berufswahl und so weiter halt einfach, dass man das nicht mehr hat und dass das quasi überhaupt gar keine Frage ist, dass das oder überhaupt nichts Besonderes ist, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, der da jetzt halt damit fliegt.
Ja. Ebenso wichtig wie das Mitwirken von Ridley Scott, von Walter Hill und von Sigourney Weaver war natürlich vor allem das Art-Design, vor allem der ganzen Skulpturen, Raumschiffe und vor allem natürlich auch des Antagonisten des Aliens von H.R. Giger, die auf die Idee kamen, Ridley Scott. Er konnte sich erinnern, dass er ein paar Jahre zuvor Gigas berühmtes Necronomicon gelesen hatte, wo halt fantastische Zeichnungen drin sind und ein Sprudel von Kreativität, was solches neosurrealistisches Design angeht. Und da hat er sich gesagt, der macht das und kein anderer macht das. Und das hat er ja zum Glück auch gemacht. Ich denke mal, das ist so mit das, neben Ellen Ripley, so das Ikonischste an dem ganzen Film, ist halt dieses unglaubliche Art-Design.
Ja. Ja, definitiv. Und das ist auch einfach, so zeitlos, dass es auch einfach nicht alt wird.
Ja, richtig. Also das ist, sorgt wirklich dafür, dass man wirklich Ehrfurcht und Angst hat vor diesem Alienwesen. Es ist halt nicht so wie die Aliens, die man bis zu diesem Zeitpunkt kannte und die auch bis heute teilweise ja immer noch so verwendet werden. Man kennt ja so diesen Alien-Prototypen mit den zwei großen Glubschaugen und diesem, mit der großen Stirn, mit dem großen Schädel, der dann immer spitz nach unten zum Kinn zuläuft. Das ist halt so das Standard-Alien. Und davon hat Giga bzw. Alien ja komplett Abstand genommen. Vielleicht um mal kurz auf diese Gefahr überhaupt einzugehen, also auf das Alien selbst. Das ist schon, in keiner Sekunde überhaupt freundlich gestimmt. Also es besteht gar nicht die Möglichkeit zum Beispiel für diese Crew irgendwie auf irgendeine Art, sei es verbal oder nonverbal, mit diesem Alien zu kommunizieren oder überhaupt vielleicht zu verhandeln oder sowas. Das ist quasi ein absolut tödliches, also Kampfmaschine trifft es, glaube ich, ganz gut. Das eigentlich nur straight seine Ziele verfolgt, sprich Fortpflanzung und Erhaltung der eigenen Rasse. Und es hat ja halt auch fantastische Waffen dazu, um diese Ziele umzusetzen. Ich fand, finde es ja immer noch fantastisch, also einfach nur diesen Schädel, diesen Kopf dieses Aliens, aus dem, was schon halt so mit zig Zähnen bestückt ist und mega gruselig und schleimig ist. Und dann öffnet das Alien sein Maul und dann kommt dann halt noch so eine fast metallisch hart wirkende Zunge heraus. An dessen Ende quasi dann noch so ein weiteres Maul sitzt. Das ist ja dann auch schon leicht die der Hinweis darauf, dass das Alien ja durchaus auch sexuelle Motive verfolgt. Das ist ja auch hier zumindest vielerorts von vielen Filmwissenschaftlern oder auch Filmfans auch als Art Phallus-Symbol interpretiert worden. Und was noch dazu kommt, und das war fand ich damals ja auch brillant, weil es halt auch für den ganzen Film ja oder auch fürs ganze Franchise dann letztlich auch diese ganze Situation verändert hat, dass du halt quasi, dass das Alien nicht einfach nur blutet, sondern dass Säure aus dem Körper des Aliens herauskommt. Also sprich, selbst wenn du das Alien verletzt, kannst du dich an dessen Leiden, kannst du noch sterben.
Ja, genau, das ist ein ganz ausgezeichneter Verteidigungsmechanismus. Zumindest wenn man das einmal weiß, wird man sich dem Alien schon nur noch auf bestimmte Art nähern. Da ist nämlich im Nahkampf schon nicht mehr so viel zu machen, ohne halt ja, sich selbst der Gefahr auszusetzen, mindestens mit ihm zu sterben.
Denn ich hatte ja schon angesprochen, der Fortpflanzungsmechanismus dieser Kreatur ist halt auch noch etwas spezieller. Es gibt halt die Alien-Königin und dann diese Königin legt quasi Eier. Das ist quasi das, worauf Kane in der ersten Filmhefte gestoßen ist, auf diese brütenden Eier. Und aus diesen Eiern schlüpfen dann die sogenannten Facehugger. Also das muss man sich vorstellen. Nehmt einfach mal, falls ihr den Film nie gesehen habt, ich glaube aber wirklich, dass alle den Film gesehen haben, nehmt einfach mal eure Hand vors Gesicht, vor eure Augen und greift mal in euer Gesicht und das ist das, was der Facehugger macht, aber der schlüpft dann quasi an den Körper des Gegners aus der Sicht des Facehuggers und legt dort dann in dem Körper wiederum neue Eier ab und aus denen dann die Aliens quasi herauswachsen sozusagen, nachdem sie gewertet haben, so nennt man das, glaube ich, biologisch, ne? Ja, genau. Also der menschliche Körper in dem Fall stellt sozusagen den Wirt dar.
Ja, was ja auch noch besonders gemein dabei ist, dass er ja auch noch mit der Facehugger, mit seinem Schwanz noch zeitgleich, zumindest jetzt bei Menschen, den Hals stranguliert, sodass du auch, wenn du selbst versuchst, das wieder abzubekommen, er dich halt dann dafür im Gegenzug versucht zu erwürgen.
Also es ist wirklich fies. Also die Mordwerkzeuge dieser außerirdischen Rasse ist schon verblüffend. Bevor wir jetzt näher auf die einzelnen Feinheiten dieses Films eingehen, muss dazu erwähnt werden, dass Alien, wie auch die nächsten Fortsetzungen, verschiedene Schnittfassungen haben. Also es gibt hier die Kinofassung und den sogenannten Director's Cut. Kinofassung, klar, die lief damals so im Kino. Director's Cut kam etwas später raus. Ist aber nicht so wirklich ein Director's Cut. Also Ridley Scott selbst sagt, dass es nicht seine bevorzugte Version des Films ist. Also er bevorzugt tatsächlich auch die Kinofassung. Warum dann diese andere Schnittfassung Director's Cut heißt, weiß so recht, glaube ich, keiner. Gibt tatsächlich auch nicht so viele extreme Unterschiede. Vor allem hat der Director's Cut halt ein paar Stutzungen. Also der Alien, der Original-Alien von Ridley Scott besticht ja auch vor allem durch viele langsame Kamerafahrten, durch viele atmosphärische Kamerafahrten, die dann teilweise halt auch manchmal wirklich 10, 20 Sekunden gehen. Und der Director's Cut kürzt diese halt etwas ab. Aber zeigt halt auch ein paar neue Szenen. Also zum Beispiel wird dieser Lebenszyklus des Aliens, den wir eben ja beschrieben haben, wird da ein bisschen besser, kommt ein bisschen besser zur Geltung im Director's Cut. Also man sieht da zum Beispiel, wie ein Crewmitglied nachher später quasi, also Dallas in dem Fall, zum Schlupfplatz wird für die Alien-Eier sozusagen. Und das sieht man halt in der Kinofassung nicht. Aber auf jeden Fall, also ich, aus meiner Sicht ist natürlich immer subjektiv und ich glaube, dir geht's wahrscheinlich auch so. Wir bevorzugen, glaube ich, die Kinofassung.
Ja. Also wenn ich jetzt, ich habe auch schon mal den Director's Cut gesehen, aber wenn ich die Wahl habe, beziehungsweise jetzt gucke ich eigentlich immer die Kinofassung. Weil das andere ist halt ja, ein Mehrwert in dem Sinne, dass man halt ein bisschen was schon dazu lernt, wobei man das ja später im zweiten Teil dann sowieso lernt. Als Film finde ich dann die Kinofassung die gelungenere Variante.
Ja. Gehen wir nochmal auf die Hauptrolle ein, also an die von Sigourney Weaver gespielte Ellen Ripley, die ja tatsächlich, und das ist ein guter Kniff von Walter Hill, der hat das Drehbuch da umgeschrieben, wir haben ja erstmal die ganz normale Besatzung da. Das sind, vielleicht, bevor wir auf Ellen Ripley direkt eingehen, sollten wir vielleicht generell das mit der Besatzung mal auseinanderklabüstern. Also, du hast eine Crew, die aber nicht jetzt aus irgendwelchen Helden besteht. Also, da ist jetzt kein Captain Kirk mit bei oder kein Han Solo oder weiß ich was. Das sind halt ganz normale Leute in der Zukunft, die ihre Arbeit machen. Also das ist jetzt nichts Besonderes, so wird es auch im Film dargestellt, das ist nichts Besonderes, dass die jetzt auf diesem Raumschiff sind und durchs All fliegen und eine Mission verfolgen. Mhm. Auch über mehrere Jahre hinweg zum Beispiel, wenn sie im Kälteschlaf sind zum Beispiel. Sondern das sind einfach Leute wie du und ich. Das könnte jetzt ein ganz normaler, das sind, ja, ich fand's gut, jemand hatte das beschrieben, stellt euch einfach eine ganz normale LKW-Spedition vor. Da sind halt Leute im LKW und die Spediteure dazu. Das sind ganz normale Leute, genau. keine Superhelden, keine besonders, auch keine Soldaten zum Beispiel. Das sind einfach Leute wie du und ich sozusagen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja Muskeln wie ein Soldat, das weiß ich jetzt nicht, aber.
naja.
Genau, und da ist halt, da gibt's halt normale Konflikte, die reden zum Beispiel übers Geld. Man erkennt da auch trotzdem eine dezente Hierarchie drin. Also es gibt ja diese beiden Mechaniker, diese Weltraummechaniker, die immer so ein bisschen abgeschottet wirken vom Rest der Crew, die dann auch ein bisschen rummäkeln. Ja, wir machen doch eigentlich dasselbe wie ihr. Warum kriegt ihr mehr Geld und so weiter? Ja. Und sich auch ganz normal über das schlechte Essen oder über das gute Essen unterhalten. Es wirkt alles sehr natürlich. Also da wird jetzt nicht irgendwie groß dargestellt, dies ist eine bemannte Raumfahrt und sie haben eine Mission, die die Welt verändern wird. Nein, überhaupt nicht. Ist einfach, ja, ganz normale Leute. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr gut gemacht, dass man sich schneller mit identifizieren kann, auch mit den Figuren.
Ja, es bringt auch so ein bisschen Spannung rein bezüglich, weil man weiß ja nicht so wirklich, wie der Film mit seinen Figuren umgeht. Wenn es jetzt so typische Heldenfiguren wären, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen offensichtlicher, was möglich ist und was nicht. Aber so hast du eigentlich nur Ellen Ripley, die sich auch erst so während des Films als hauptsächliche Protagonistin rauskristallisiert. Und bis dahin ist eigentlich theoretisch noch alles komplett offen. Man hat so gar nicht die, man kann gar nicht einschätzen, wohin der Film einem jetzt führt.
Genau, du hast ja zum Beispiel schon im Inhalt angesprochen, die Figur des Kane, der, also der Film beginnt ja mit einer sehr langsamen Kamerafahrt durch die einzelnen engen Gänge und durch die Räumlichkeiten dieses Raumschiffs. Fantastische Szene, für mich eine meiner absoluten Lieblingsszenen überhaupt in der Filmgeschichte, aber kommen wir auch später nochmal zu. Aber dort wacht ja zum Beispiel Kane als erstes auf aus diesem Kälteschlaf. Und dann könnte man ja im ersten Moment denken, dass der zum Beispiel die Hauptfigur wäre, ist genau. Aber tatsächlich der zuerst stirbt. Das ist quasi so nicht so extrem jetzt, wie jetzt zum Beispiel bei Hitchcocks Psycho, wo du halt ja auch Janet Leigh hast, die Blondine, wo du denkst, ach, das ist die Hauptfigur und dann stirbt sie einfach so nach der Hälfte des Films. Mhm. So extrem ist es jetzt bei Alien nicht, aber es ist schon eine dezente Manipulation am Zuschauer, würde ich sagen. Weil du identifizierst dich meistens immer zuerst mit den Figuren, die du halt auch als erstes kennenlernst. Und Ripley selbst ist ja eher ja unauffällig, sag ich mal, zu Beginn des Films. Sie spielt jetzt nicht irgendwie groß im Mittelpunkt oder sie wirkt auch eigentlich auch nicht mal sympathisch. Eigentlich gerade da in den Momenten, wo es darum geht, um vielleicht Kanes Leben zu retten oder nicht und ob er in die Quarantäne muss oder nicht, handelt sie sehr rational und das wirkt auf den Zuschauer vielleicht auch erstmal befremdlich, dass man denken könnte, naja, besonders sympathisch ist die jetzt nicht gerade.
Ja, das stimmt. Ich fände es sowieso mal ganz interessant, wenn man jetzt nochmal jemanden hätte, der überhaupt gar nichts von diesem Franchise weiß und ob man ihn nochmal davor setzen könnte und der dann einfach so auf den Knopf drückt, wenn er der Meinung ist, jetzt zu wissen, wer die quasi, wer der die Figur ist, die auch in den nächsten Filmen noch mitspielt. So, das wäre ganz witzig. Und was du aber auch gesagt hast, dass man nämlich merkt, dass sie pragmatisch handelt, beziehungsweise rational, das finde ich halt auch so unfassbar angenehm, weil es halt, natürlich hat sie auch Emotionen, gerade dann später bekommt man die auch stark mit, aber nichtsdestotrotz agiert sie halt nicht wie sehr, sehr viele andere Frauen in Filmen, die dann halt ne, einfach nur schreiend weglaufen und irgendwie mit Stühlen um sich schmeißen oder so, sondern ist immer intelligent, pragmatisch und vernünftig halt trotz allem. Und das finde ich sehr, sehr angenehm.
Das ist letztlich ja auch das, was ihr das Überleben sichert, dass sie sich halt nicht von den Emotionen treiben lässt, sondern dass sie halt zunächst mal halt nach ihren Vorschriften handelt und später auch weiterhin mit ihrem Verstand arbeitet. Und das, wie du schon gesagt hast, machen halt viele Filme eben genau anders. Dort ist halt die Frauenfigur, werden dann immer als hysterisch dargestellt oder als und wir müssen jetzt beschützt werden und so weiter, aber das ist halt bei Ellen Ripley glücklicherweise, Gott sei Dank, überhaupt nicht der Fall. Und wie es halt auch sein kann, so ist es halt bei der Figur von, jetzt muss ich selber gerade mal überlegen, wie ihr Name war, von Veronica Cartwright, die andere weibliche,
Lambert.
Genau, Lambert. Die ist ja dann später im Verlauf des Films völlig außer sich. Die ist ja quasi geistig schon gar nicht mehr so richtig an Bord.
Mhm.
Bei der Panik. Die wird ja völlig panisch und ist halt komplett das Kontrastprogramm halt zu Ripley. Da gibt es auch einen interessanten Kniff von Ridley Scott, dass er halt auch wirklich, auch hier wieder Manipulation am Zuschauer, dass er halt wirklich Ripley am Anfang halt distanziert betrachtet und vor allem mit der Kamera stets von unten leicht angeschrägt wird sie gefilmt, um in so eine gewisse Art Hochnäsigkeit bei ihr darzustellen. Fand ich eigentlich sehr interessant. Ist mir jetzt bewusst tatsächlich nicht so ganz aufgefallen, als ich den Film damals geguckt habe, aber jetzt, wo ich das vorher wusste, ist es tatsächlich relativ interessant zu beobachten, weil das halt wirklich so ein bisschen so eine herablassende Art nur durch diesen Kamerakniff erzeugt wird.
Ja, das ist ja durchaus auch eine Charaktereigenschaft, die dazu geschrieben wurde, beziehungsweise die ihr da auferlegt ist, dass sie auch mitunter halt so die Vernunft so vor vor der Sympathie auf jeden Fall steht. Also die kann auch mal richtig unsympathisch sein.
Ja. Es war übrigens tatsächlich das Spielfilmdebüt von Sigourney Weaver. Da war sie schon 30 Jahre alt, kam vom Theater und ist dann quasi direkt hier in Alien gelandet und mag man gar nicht glauben, wenn man ihre Performance so schon im ersten Film sieht, dass es wirklich ein, zumindest was Spielfilme angeht, absoluter Neuling war. Ansonsten haben wir jetzt von der Besetzung her jetzt im Nachhinein tatsächlich bekannte Leute, auch tatsächlich bei John Hurt ist zum Beispiel da, der hat in den Harry Potter Filmen mitgespielt, aber ist hauptsächlich bekannt geworden durch 1984, hat auch dann später, glaube ich, noch bei von Triers Melancholia mitgespielt. Dann haben wir Harry Dean Stanton, der zum Beispiel bei Der Pate mitgespielt hat, in Palynch-Filmen oder Green Mile. Und die bilden quasi dann in ihren einzelnen Figuren diese Crew, die wir gerade beschrieben haben. Und was auch interessant ist, ist halt, dass wir auch immer so einen kleinen, also wir erfahren eigentlich nichts außer das, was auf dem Raumschiff passiert, wie halt das Leben in dieser Filmzukunft sein könnte. Aber man bekommt es durch viele Kleinigkeiten mit. Es gibt ja dann später den Moment, in dem da ist ein Android an Bord und der ist halt so programmiert, dass er tatsächlich andere Ziele verfolgt, als die Crew eigentlich vermutet. Und da wird dann auch irgendwann in einem schockierenden Twist klar, dass die Crew für diese eigentliche Mission, nämlich tatsächlich außerirdisches Leben an Bord zu holen, vollkommen entbehrlich ist.
Ja.
Und das zeigt schon, wie halt, es ist ja heute teilweise, vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, auch nicht anders, aber hier stehen halt wirtschaftliche Interessen im Vordergrund und nicht irgendwelche menschlichen.
Ja, genau, das ist
oder zwischenmenschlichen.
Ja, das ist ein Motiv, das sich auch definitiv dann noch in den darauffolgenden Filmen wiederfindet. Ja.
Warum ist Alien überhaupt bei uns im Podcast drin? Wäre vielleicht auch mal interessant zu klären.
Stimmt, wir sind ja gar nicht der Sci-Fi-Podcast, nicht wahr?
Richtig. Und es ist tatsächlich so, dass für mich Alien im eigentlichen Sinne ein Horrorfilm ist. Es spielt natürlich in einem Science-Fiction-Setting, aber es ist kein Science-Fiction-Film für mich. Es ist für mich ein Horrorfilm, weil er halt nach denselben Prinzipien arbeitet, wie wir es halt heute ganz normal von jedem Horrorfilm kennen oder wie es damals zum Beispiel auch war ja ein Jahr vorher, glaube ich, müsste es gewesen sein, als Carpenter's Halloween in die Kinos kam. Der arbeitet im Prinzip nach denselben Methoden, nur halt im Weltraum. Das ist halt der Unterschied und es ist halt was anderes als dieses bunte, rasante Leben, was jetzt zum Beispiel halt ein Jahr vorher auch zwei Jahre vorher im ersten Star Wars halt da zu sehen war. Hier ist alles duster, hier ist alles dunkel und halt subtiler Horror steht hier halt im Vordergrund, die ganze Situation. Du hast halt ein etwas Fremdartiges an Bord, was nacheinander Menschen dezimiert und sie quasi stalkt, könnte man fast sagen, oder zumindest dadurch die Gänge jagt und terrorisiert. Und das sind halt klare Motive für einen Horrorfilm.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, für mich ist das trotzdem auch immer noch ein Science-Fiction-Film, auf jeden Fall. Also ich halt einmal vom Setting, aber auch von den Ideen, die der Film mit umsetzt. Da ist viel drin, was man in auch ganz klassischer Science-Fiction halt drin findet, so die Kälteschlafkammern zum Beispiel. Und ja, halt ganz, ganz viele der Technologien und die Androiden natürlich halt auch. Also, dass du überhaupt Androiden hast, von denen du halt, die halt als Mensch durchgehen, ne? Dass man das halt verwechselt, dass man das erst sieht, wenn man quasi das Blut sieht von ihnen oder sonst irgendwie sie sich verraten. Das finde ich ist alles sehr, sehr typisch für Science Fiction. Aber Science Fiction ist aber auch kein Genre, was dann theoretisch automatisch alle anderen Genres quasi ausschließt. Ja. Deswegen, ist das für mich einfach, ich habe das mal so als Sci-Fi-Horror für mich in die Schublade abgepackt. Und ich finde, er bedient halt beide Genres perfekt. Es ist halt ein sehr, sehr guter Horrorfilm. Und er ist auch meiner Meinung nach ein sehr guter Science-Fiction-Film.
Definitiv. Was auch so ein bisschen gegen klassische Science-Fiction-Kino an sich spricht, wie wir es heute kennen, halt durch Star Trek, durch Star Wars, etc. und so weiter, sage ich heute mal, ist halt, dass die ganze Handlung halt auch auf wenige Sets quasi beschränkt ist. Zwar aufwendige Sets, aber es gibt halt wenig Handlungsorte. Du hast halt das Raumschiff, also die Nostromo, du hast den Alien-Planeten, von dem du aber eigentlich ja gar nicht so viel siehst vom Umfang her, und du hast das Alien-Raumschiff auf diesem Planeten. Und das sind eigentlich diese drei Handlungsorte, andere gibt's gar nicht. Und was der Film halt daraus macht, durch diese, gerade zum Beispiel am Raumschiff der Nostromo, durch diese ganzen verwinkelten Gänge und sowas, du weißt gar nicht, du bekommst gar nicht, du siehst zwar natürlich Außenaufnahmen vom Raumschiff und auch vom Planeten, aber diese Dimension, die das Raumschiff eigentlich hat, das wird dir erst bewusst, wenn du merkst, wie sich das Alien und wo es sich überall verstecken kann und wie einsam man auch sein kann halt an so einem Raumschiff und dass einem halt keiner zu Hilfe kommen kann, obwohl man halt im selben Gefährt, im selben Fortbewegungsmittel sitzt. Auch ein guter Kniff, spricht auch für Horrorfilme.
Ja, das ist sowieso auch ganz wunderbar umgesetztes, das will ich schon wieder Motiv sagen, aber halt überhaupt dieses diese Einsamkeit im Space oder im Weltraum, die jetzt halt bei sowas wie Star Wars oder Star Trek halt erstmal nicht so rüberkommen, ne? Weil es wirkt halt einfach wie so, einfach nur ein expandierter Planet halt, du kannst mal links, rechts, beam hier, beam da, aber das fühlt sich so richtig an, wie die sind jetzt quasi halt wie auf hoher See, einfach alleine, komplett alleine, und da kannst du auch nicht irgendwie dauernd nach Hause funken oder so, das kommt sehr, sehr gut rüber und das macht's auch nochmal richtig gruselig, finde ich.
Wie war nochmal der Werbespruch, der Original in Space, no one can hear you scream oder irgendwie sowas?
Da bin ich auch mal verwirrt. Ich bin der Meinung, ja, das ist nicht der offizielle Untertitel, aber...
Nee, aber der Werbespruch war es, glaube ich.
Ja, genau. Im Weltall hört dich niemand schreien oder, das, was du meintest.
Das Alien, das besteht ja zum Teil aus halt, wie sagt man, aus, jetzt haben wir das Wort quasi, also es wurde gebaut zum Teil, aber es ist halt auch zum Teil ein Kostüm. Und das war auch sehr teuer, es hat $250.000 gekostet. Klingt aus heutigen Maßstäben gar nicht mal so viel, aber wenn man betrachtet, dass der ganze Film halt nur ein Budget von, oder was heißt nur, damals war es ja nicht so wenig, aber 11 Millionen Dollar hatte, er hat zumindest sein Budget, glaube ich, gnadenlos überzogen, sowas, glaube ich, ne? Es war zumindest weniger angedacht. Und in diesem Kostüm, das konnte nur von einem sehr großen Menschen getragen werden, und da gibt's halt die Geschichte des Ridley Scott. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es war eine Kneipe oder in irgendeiner Bar, einen nigerianischen Einwanderer getroffen hat, Bolaji Badeo, und der war tatsächlich 2,10 Meter groß und der hatte genau das richtige Gefühl, um diese Alien-Bewegungen zu spielen. Also der hatte so einen schlaksigen Körper, aber trotzdem gut gebauten Körper in dem Sinne, und der konnte das halt perfekt spielen und war ein echter Glücksfall, hat Ridley Scott dann auch gesagt. Bei den Sets, wo wir gerade vom Raumschiff gesprochen haben, was halt auch mir sehr gut gefallen hat, und das gleicht sich dann so ein bisschen im Ansatz mit Star Wars, sind diese Abnutzung. Also du siehst jetzt nicht irgendwie ein cleanes Raumschiff, was niegelnagelneu ist, wo alles in strahlendem Weiß glänzt und so weiter, sondern man sieht richtig, dass alles, was da im Raumschiff ist, schon zigmal benutzt wurde und verwendet wurde, schmutzig ist und das auch... viel Kram so umherliegt, also was auch davon zeigt, dass die Leute da halt auch eine längere Zeit auf diesem Raumschiff verbringen und nicht irgendwie mal kurz rein und mal wieder raus, sondern da stehen dann überall auch mal benutzte Tassen rum und irgendwelche Gegenstände halt, die man so bei sich führt oder anhäuft, wenn man halt längere Zeit unterwegs ist irgendwo. Und das wirkt halt unglaublich lebendig, das Setting.
Naja, es kommt auch so ein richtiges Industriefeeling auf teilweise, also so. Ich habe ja auch mal in einem, noch seit meiner Ausbildung in einem Kraftwerk gearbeitet. Und das ist halt schon so ein bisschen genau dieses Ding halt. Du hast dann nicht so ein cleanes Raumschiff, wie man es kennt, sondern das wirkt sowas wie, das ist halt maximal dafür da, was es machen soll. Halt nämlich Erz transportieren, die Nostromo. Und auch nicht mehr und nicht weniger.
Ja, was dann halt auch wieder dafür spricht, dass du es halt quasi mit einem zu Beginn des Films einfach mit einer alltäglichen Situation in der Zukunft zu tun hast. Also es ist halt nicht irgendwie, dass da, wie bei Star Trek in den neueren Filmen zum Beispiel, da wird erstmal ein neues Raumschiff gebaut, das wird nochmal schön geputzt, damit alles glänzt. Nee, halt das ganze Gegenteil. Dafür hat man übrigens ausrangierte Flugzeugteile benutzt und die dann quasi wiederverwertet, um auch so halt diesen Used-Look so ein bisschen hervorzurufen. Was der Film ebenfalls besonders macht und was ihn dann halt auch wieder so ein bisschen oder mich bekräftigt darin, dass der Film halt für mich jetzt hauptsächlich ein Horrorfilm ist, halt, dass das Alien selbst, jetzt zum Beispiel anders als in einem Film wie Independence Day zum Beispiel, wo die Alien selbst durchaus viel Screentime bekommen, hat es hier eigentlich gar nicht. Und es ist auch selten ganz zu sehen, was natürlich auch immer so ein bisschen produktionstechnische Hintergründe hat, aber es ist immer nur stückchenweise erstmal zu sehen, bevor sich seine ganze Gewalt quasi entfacht. Und ich finde es immer gut, wenn du halt den Einsatz der Bedrohung spärlich immer einsetzt. Man sagt natürlich immer, es gibt so Beispiele, wo es halt auch schief geht. Zum Beispiel jetzt der letzte Godzilla-Film, wo halt Godzilla so gefühlt 2 Minuten von 2,5 Stunden zu sehen ist, aber der Rest halt uninteressant ist von der Handlung. Das hast du hier bei Alien halt nicht. Und da ist es halt manchmal tatsächlich, also man fürchtet sich, oder so ging es mir zumindest, man fürchtet sich in den Momenten mehr, indem man die Angst, in der man die Angst der Crewmitglieder in den Augen sieht, als letztendlich, wenn das Alien selbst zu sehen ist. Also es ist auch gruselig und das macht mir auch bis heute noch Angst, aber du spürst halt auch schon die Angst, wenn du nur die Leute beobachtest, wie sie Angst haben. Und das macht der Film auch sehr gut.
Ja, das stimmt. Genau, einfach diese diese Empathie, die sich dann für die Figuren aufbaut, dass man wirklich das Gefühl hat, das ist jetzt nicht irgendwie einfach nur halt was man halt so aus cheesigeren Horrorfilmen kennt, sag ich mal jetzt halt, sondern das ist halt wirklich, die sind halt auch so gut, die Schauspieler, dass man halt den wirklich abkauft, dass das eine richtig ernstzunehmende Bedrohung ist und dass da jeder jetzt Angst davor hat, drauf zu gehen, weil dieses Viech durch diese Gänge schleicht. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Das halt ist, ja, es wurde ja auch mal so gesagt, das ist so der erste richtig erwachsene Film in diesem Genre. Also der es so richtig schafft umzusetzen, der sich richtig ernst anfühlt. Das mag ich halt auch. Der Film ist halt null ironisch. So, der nimmt sich komplett ernst. Und das ist ja für die 70er auch schon dann. Ja, es war ja eigentlich mit der erste Film, der das so gemacht hat.
Richtig. War noch ein interessanter Trivia-Effekt, den wir jetzt auch mal hier so ein bisschen aufklären wollen. Also es gibt ja halt diese berühmte sogenannte Chestbuster-Scene, in der halt, wie schon angekündigt, Kane auf dem Essenstisch liegt und dann halt das Alien aus seinem Brustkorb heraus fast explodiert aus seinem, also der sprengt ja förmlich seinen Brustkorb. Es gab da immer lange Zeit diese Legende, dass bis auf John Hurt, der halt den Kane spielt, keiner der Darsteller in diese Szene so eingeweiht war, also dass sie wussten, was da jetzt genau passiert. Und weil Ridley Scott halt kein gescriptete, also keine Fake-Angst, keine Fake-Reaktion haben wollte, sondern echte Panik bei den Darstellern. Klingt natürlich gut, war aber eher ein Publicity-Gag. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, macht das ja auch Sinn. Ich meine, so eine Brustkorb-Explosion von einem Modell, das kostet alles Geld.
Ja, ja, klar.
Wenn das jetzt schiefgegangen wäre und zum Beispiel irgendjemand von den Darstellern da auf einmal sich übergeben hätte zum Beispiel oder sowas, dann hätten sie die Szene nochmal machen müssen und vielleicht nochmal. So ein Risiko ging gerade in den Zeiten, in der halt noch nicht so viel Budget für so eine Produktion zur Verfügung stand, unrealistisch. Also es wurde dann auch später dann mal abgestritten, dass es halt dass die Darsteller nicht eingeweiht waren. Sie waren eingeweiht. Vielleicht nicht in den Ausmaßen, aber sie wussten schon genau Bescheid, dass da jetzt was kommt und dass da irgendeine größere Szene kommt. Anders lässt sich das ja gar nicht umsetzen.
Nee, eben. Zudem aber, glaube ich, gab es dann andere Momente, wo dann durchaus mal mit denen ein bisschen gespielt wurde, oder? Mein Stand, dass da es schon Momente gibt, wo sie die Schauspieler sich erschrecken haben lassen. Ja. Um das halt authentisch auf Kamera zu bekommen.
Absolut. Nee, das stimmt. Ein anderes Ende, wir gehen ja nachher nochmal kurz aufs Ende ein, aber schon mal vorweggenommen, ursprünglich hat Ridley Scott ein weitaus düsteres, negativeres Ende geplant. Also man weiß ja, Ripley kommt am Ende davon, aber ursprünglich wollte Ridley Scott, dass das Alien Ripleys Kopf abbeißt, sich dann in diesem Raumschiffstuhl ist eine blöde Formulierung, halt in den Stuhl an Bord setzt und dann mit der verstellten Stimme von Ripley Kontakt zur Erde aufnimmt. was so ein richtig fieses Ende gewesen wäre. Haben sie natürlich nicht gemacht, wäre aber auch interessant zu sehen gewesen, obwohl, wer weiß, ob es dann Aliens gegeben hätte, aber.
Weil das halt irgendwie jetzt ein Plothole gewesen wäre, dann wie hätte dann das Alien mit der Erde Kontakt aufnehmen können, wenn die das vorher nicht konnten, ne?
Das ist ein Argument. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie das dann schon irgendwie noch gelöst
hätten. Ja, klar.
Hätte man halt vieles noch umschreiben müssen oder so, aber. Was auch noch interessant ist, ist halt, dass der Film viel mit dem Motiv der Geburt und mit der Angst vor der Geburt spielt, was halt dann wirklich erst vielleicht beim ersten Mal gucken noch nicht so auffällt, aber wenn man den Film halt öfter gesehen hat und auch ein paar Sachen dazu gelesen hat, filmwissenschaftliche Sachen, dann fällt einem das dann auch auf, dass dann halt zum Beispiel wie die Crew klinisch aus diesem sauberen Kälteschlaf quasi wie neu geboren wirkt. Das hat man ja oft, das ist ja jetzt nicht der einzige Film gewesen, wo es so eine Hineinversetzung und wieder Rausversetzung aus dem Kälteschlaf gab. Jetzt zuletzt gab es ja bei Passengers zum Beispiel ja auch. Genau, und das ist halt so ein klinischer Akt, so eine wissenschaftliche, herbeigeführte Geburt sozusagen. Und dann gibt's halt diese dreckige, elendig blutige Geburt des Aliens aus dem Brustkorb von Kane halt. Ne? Das ist halt so genau das Gegenteil davon, wie halt eine Geburt auf mechanischem Wege herbeigeführt wird und wie eine Geburt auf natürlichem Wege aussehen kann. Aber das ist jetzt nichts, womit man sich, also was jetzt, man muss diese Details nicht kennen oder nicht erkennen, um den Film gut zu finden. Aber es ist halt, wenn man es weiß, schon ganz interessant. Auch später, wie Ripley dann in ihrer Kammer da liegt, sieht sie fast aus mit ihren weißen Klamotten wie Schneewittchen. Hat schon ein paar ganz interessante Motive, der Film.
Ja, das stimmt. Ich finde, das hat immer ganz, ganz tollen, also wenn man sich halt noch intensiver mit dem Film auseinandersetzen will, hat das einen hohen Wiederguckwert, in dem Sinne, dass du halt immer wieder neue Sachen hast, auf die du dich mal konzentrieren kannst oder die du halt auch selber entdecken kannst oder interpretieren kannst unter Umständen.
Ja, was macht diesen Film so gut? Da gibt es tatsächlich einfach viele Sachen. Ich denke mal, so hauptförderlich ist auf jeden Fall so diese ganze Atmosphäre, so dass du halt auch wirklich wenn die Kamera durch diese Gänge schon am Anfang, du bist mittendrin, du hast halt diese, wie ich eben schon gesagt habe, diese zeitlupenhafte Kamerafahrt durch das Raumschiff in dieser langsamen Einstiegssequenz und da bist du halt mittendrin, weißt sofort, okay, dieser Film, der weiß genau, was er macht und der weiß genau, welche Atmosphäre er erzeugen will und das schafft er auch. Also er verspricht in seinen ersten langsamen Momenten sehr viel, aber er kann es dann später auch halten. So, ich erinnere mich so an diese Szene, in der Dallas war das, glaube ich, ne? Dallas ist ja auch ursprünglich der Kapitän oder zumindest der das Hauptsagen hat dort. Und wie er halt auf der Suche nach dem Alien durch diese beengten Gänge geht oder so richtig kriecht. Er kriecht ja dann durch diese Röhren durch und so weiter. Und es hat so extrem diese klaustrophobische Atmosphäre. Also man fiebert da so richtig mit und man verspürt richtig so, was passiert jetzt und was kann jetzt passieren. Und irgendwie weiß man als Zuschauer, gleich passiert was, aber wann passiert ist. Und das macht der Film ja dann auch so richtig fies, wenn er sich dann umdreht, oder ich glaube, er macht das Feuerzeug an, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber er dreht sich doch irgendwie um und dann springt ihm noch das Alien so mit den Gliedmaßen nach vorne so an, als würde es ihn umarmen wollen. Und das ist so der einzige richtige Jumpscare des Films, aber der ist auch echt wirkungsvoll. Und ich finde es halt fantastisch, halt dieses alles so düster und so beklemmend und so beengt und das macht der Film halt so überragend.
Ja, total. Die haben ja auch noch dieses tolle Device, was ja auch immer noch super dazu beiträgt, diesen Spannungsmoment quasi auf die Spitze zu treiben, wo du halt immer siehst, wo jetzt die Lebensformen sich auf dem Schiff oder in der näheren Umgebung befinden. Und dann macht es immer dieses Piep-Piep-Geräusch. Ja. Das ist sehr, sehr effektiv dafür.
Das macht es vor allem eigentlich nur noch bedrohlicher. Normalerweise würde man meinen, okay, es ist weniger gefährlich, wenn wir wissen, wo das Viech ist. Aber wenn du halt durch diese Töne hörst, okay, es kommt immer näher. Und es kann ja auch sein, dass es halt über mir oder unter mir ist. Macht es halt dann noch viel, viel schlimmer eigentlich. So für die Angstmomente.
Ja, definitiv. Das ist unfassbar effektiv. Ich hoffe, ich grätsche jetzt nicht rein, aber ich wollte mal was fragen, nämlich zu dieser ganzen Twist-Geschichte. Bist du auch der Meinung, dass das irgendwie im Zusammenhang, ich meine, wir können auch gleich beim zweiten Film darüber quatschen, aber ich verstehe da immer so etwas nicht. Aber das kann ich dich auch theoretisch dann bei Aliens fragen.
Also wenn es da besser passt, klären wir es da.
Ja, aber also wir können es jetzt hier nochmal kurz erwähnen, was dieser Twist im Endeffekt ist. Das war ja dann, dass sich halt herausgestellt hat, dass der, jetzt komme ich gerade mal nicht auf den Namen der Figur des Androiden, Ash, ne?
Das ist Ash, im ersten war es noch Ash, ja,
genau. Genau, Ash Bishop ist im zweiten. Dass der Ash ja ein Androide ist und dass der Bordcomputer Mutur oder Mother umprogrammiert ist, gewesen ist und das ursprünglich von der Weyland-Yutani-Organisation, eine, die auch noch für das gesamte Franchise später immer öfter mal wieder wichtig sein wird, beabsichtigt war, weil die von dem Alien schon wussten, dass das halt mit der Nostromo zur Erde zu bringen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
So ist es eigentlich gesehen. Also dieses Notrufsignal ist mehr oder weniger eigentlich nur so ein Fake-Notrufsignal gewesen.
Ja, genau. Und ja, okay, und eigentlich meine einzige Frage ist dann theoretisch, weil ich finde, das wird im zweiten nicht wirklich aufgeklärt. Aber nun gut.
Nee, es wird nicht so, aber das ist halt der große Zeitsprung dazwischen. Ich weiß halt nicht, wie viel ja, der eine Rolle gespielt hat.
Kann auch sein. Wer weiß. Aber insgesamt fand ich das auch nochmal krass, weil das dem Film nochmal so etwas gibt, was man auch zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr erwartet hätte. Eigentlich hätte man nur gedacht, okay, jetzt geht's halt einfach, es ist halt quasi so ein sehr elaboriertes Slasher-Horror-Ding, bis halt der Letzte, der überlebt, bis man weiß, wer das ist, und dann geht's halt irgendwann zu Ende. Aber dass dann auch noch sowas mit reingebracht wird, ist cool, bringt dem Film auch noch so eine, gibt ihm noch so eine Tiefe.
Ja, absolut. So ein Magic Moment für mich war auch dieses, dieser Moment, wo sie halt auf dieses Alien-Raumschiff gehen und da dieser sogenannte Space Jockey sitzt, also diese übergroße, nichtmenschliche Figur, die da in, ja, wie soll man es beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat? Also im Zweifel googelt einfach Alien Space Jockey, dann wisst ihr, was ich meine. Ist halt auch so fantastisch von Giga Design. Das Ganze, das sieht einfach so gut aus. Vor allem, wenn du merkst, halt, dass es noch richtig gebaut wurde, diese Skulptur, diese Kulisse. Und das sieht man halt in solchen Filmen, wo sowas mit Handarbeit noch gemacht wird. Hat sowas Plastisches, was Greifbares, was man mit CGI halt bis heute nicht so wirklich ganz erzeugen kann. Das fand ich auch ziemlich gut. Auch das, also die Nostromo selbst, haben wir schon gesagt, mit ihren schmutzigen und benutzten Sachen und so weiter. Aber es ist auch fantastisch designt. Ich finde zum Beispiel diese, dann doch das einzig wirklich klinische vielleicht noch an Bord der Nostromo ist halt dieser Raum, wo die ihren das Schlafzimmer, nenne ich es mal, wo die halt ihren Kälteschlaf machen, der ist dann halt so klinisch weiß und so rein, aber auch so fantastisch designt. Also,
ja.
Also das Art-Design kann man halt nicht oft genug loben von dem Film.
Ach, das ist ja das Med Bay, also die Medizinstation ist ja auch sehr, sehr cool. Vom Design und so weiter, ja. Ich meine, kann ich auch mal so ein bisschen, das ist eigentlich keine Kritik, aber vielleicht so ein paar Sachen, wo das ein bisschen, man dann halt doch schon sieht, dass der Film ein bisschen älter ist. Meiner Meinung nach, zum Beispiel, es gehört noch mit zu der Chestburst-Szene, wie das Alien, da muss ich halt ein bisschen eine Stelle, wo ich lachen muss, weil ich finde, das sieht unheimlich süß aus, das kleine Alien. Es ist halt mega putzig und wie es dann wegläuft, sieht halt auch mega putzig aus. Wie so ein, wie ein Erdmännchen. Auf zwei Beinen aufrecht, so schnell weglaufend. Ja, also das wird heutzutage wahrscheinlich anders aussehen. Das, ja.
Durchaus. Ja, doch, aber das kann man dem Film wirklich verzeihen. Ich habe tatsächlich auch, also für mich ist es, also das ist an dieser Stelle jetzt schon mal verraten, Alien gehört für mich wirklich zu meinen fünf weiß ich jetzt nicht ganz, aber zu meinen 10 absoluten Lieblingsfilmen überhaupt. Und trotzdem habe ich auch ein bisschen auch was auszusetzen, weil wenn man halt die, nehmen wir jetzt mal den Twist mit Ash und der eigentlichen Mission des Raumschiffs heraus und die paar gesellschaftlichen oder politischen Untertöne oder sexuellen Untertöne heraus, ist halt die Story an sich doch sehr simpel und einfach gestrickt, also du hast halt einfach nur Leute an einem Ort, die von einer Kreatur gejagt werden und umgebracht werden. Halt wie in einem Horrorfilm. Ist jetzt eigentlich nicht großartig der Plot anders als in einem x-beliebigen normalen Horror-Slasher. Und auch die Figuren verhalten sich jetzt nicht immer hyperintelligent. Also natürlich Ripley schon, aber die anderen Charaktere machen jetzt nicht auch immer nicht gerade die sinnvollsten Sachen. Also ja, das wäre jetzt Jammern auf extrem hohem Niveau, aber ja, es gibt halt so ein paar Momente, wo du denkst, mussten die das jetzt machen?
Man würde theoretisch erwarten, dass wenn das, natürlich gibt es damit immer den Vergleich, das ist wie auf einer Spedition irgendwie, andererseits sind das natürlich schon, ist es glaube ich auch schon auch in der Zukunft was anderes, ob halt mal eben die Nostromo aus Dummheit kaputt geht oder halt ein LKW, ne? Das sind dann halt irgendwie doch andere Maschinen und das ist schon irgendwie auch ein anderer Wert, der da rumfliegt. Und in dem Sinne würde man vielleicht erwarten, dass die ein bisschen elitärer ausgebildet sind als jetzt halt die Techniker da zum Beispiel, die halt wirklich so wirken wie jetzt hier, keine Ahnung, vom Schrottplatz oder so. Ja. Mit halt, ja, das wird man halt erwarten, nehme ich an, weil es halt natürlich doch ein riesiges Raumschiff ist. Das muss fucking teuer sein. Das kannst du nicht von, ja, so Idioten
beiden steuern lassen.
Genau, das sind jetzt nicht Idioten, aber es sind halt auch nicht irgendwie so die Leute, die man da erwarten würde.
Ja, die vielleicht nochmal zum Endkampf. Also es läuft ja darauf hinaus, dass halt die Crew komplett dezimiert wird, bis halt bis auf Ellen Ripley. Und sie hat dann quasi einen finalen Kampf gegen das Alien und landet dann quasi, sie springt sich ja mit dieser Kapsel ab, ne?
Genau.
Und man denkt erst, dass sie in Sicherheit sein könnte. Sie bereitet auch alles darauf vor, sich jetzt wieder in den Kälteschlaf zurückzulegen und muss dann feststellen, dass halt diese finstere Kreatur sich cleverermaßen an Bord geschlichen hat.
Mhm.
Und das ist auf jeden Fall schon mal, wenn man den Film nicht kennt, auf jeden Fall schon mal ein fieser Twist. Und ich finde es auch mit eines der gelungensten Filmenden überhaupt. Also ich finde es echt gut gemacht.
Ja, das ist, weil da halt auch nochmal die Intelligenz des Aliens herausgestellt wird. Dass es halt nicht einfach nur irgendwie wie so ein großes Insekt ist, das halt so seine 3-4 Verhaltensmuster hat, die es immer wieder durchzieht, sondern dass das durchaus eine hochentwickelte Lebensform ist.
Absolut.
Und die Katze muss man eigentlich zumindest auch einmal erwähnen. Die ist halt echt süß.
Das stimmt. Und sie sorgt ja auch für ein paar Jumpscares, in dem Sinne ja eigentlich auch.
Genau. Ich habe gerade den Namen von der Katze vergessen, aber die ist sehr, sehr putzig. Die überlebt auch.
Das stimmt. Die krasseste Szene für mich im ganzen Film hat tatsächlich nichts mit dem Alien selbst zu tun, sondern das ist der Moment, in der Ellen die Wahrheit erfährt über Ash und über die Mission und Ash ja dann quasi ausrastet, sie ist zu einem Zweikampf kommt und der Android quasi Ellen ersticken will mittels einer Zeitung. Also er rollt einfach ein Magazin zusammen und rammt dieses Magazin in den Hals. Und das fand ich irgendwie eine sehr, also die ist jetzt nicht mega brutal, aber sie ist so drastisch effektiv. Also da denkt man so, ach du, oh Gottes Willen, so, das, also da hat sich bei mir selbst der Hals ein bisschen zusammengezogen bei dieser Szene. Also ich fand die ziemlich krass eigentlich.
Ja, ich finde das auch, gerade dadurch, dass es halt ein Androide oder ein Roboter ist, nochmal besonders gruselig halt. Das ist ja auch das mit stärkste Sci-Fi-Motiv, was sich so durch die Alien-Filme zieht. Halt, ne, dieses, ich hatte das von Asimov, die 3 Robotergesetze, von wegen ein Roboter darf einem Menschen keinen Schaden zufügen. Und das würde man ja theoretisch hier auch erwarten. Und dann wird man da, erfährt man halt direkt, dass das in dem Moment auch mal nicht so sein kann. Und ja, das wird ja auch im zweiten dann nochmal zumindest aufgefasst, das Thema.
Wobei mich tatsächlich diese durchgezogene Androiden-Thematik so ein bisschen stört, weil das für mich immer die blödesten Figuren sind in allen Filmen, auch Michael Fassbender in Prometheus und jetzt auch in Covenant wird es auch so sein, stören mich immer so ein bisschen, weil sie halt dann doch halt unmenschlich wirken und aber in einem menschlichen Konstrukt stecken und es macht ist für mich immer so nicht greifbar, weil es in echt das halt noch nicht so gibt, zum Glück noch nicht gibt, irgendwann wird es bestimmt geben. Aber dadurch wirken sie für mich halt nicht als vollwertige Figuren so recht. Das ist bei Bischof im zweiten Teil ein bisschen anders. Vielleicht liegt es auch einfach an den Darstellern, die das vielleicht mehr oder weniger überzeugend darstellen können. Im zweiten Teil fand ich es halt deutlich besser.
Ja, aber es sind schon, würde ich dir zustimmen, das sind die Bereiche, in denen sich die Filme immer auf verhältnismäßig das dünnste Eis begeben, weil das, das ist halt auch wieder etwas, wo man sich fragen muss, ist es tatsächlich so, dass man denen das überhaupt nicht anmerkt, dass sie Androiden sind, bis man quasi das sieht, weil man in ihre Körper reinguckt? Ist ein ganz klassisches Sci-Fi-Motiv, dass das möglich ist, aber da, ja, ist halt so hoch entwickelt, wirkt es dann halt irgendwie doch nicht, weil ich finde, das ist zwar ein Sci-Fi-Universum mit Raumschiffen, aber es ist noch verhältnismäßig geerdet.
Ja.
Weil sonst wird es halt vielleicht doch irgendwie aussehen wie bei Star Trek, wo man halt was erfunden hat, dass es nichts mehr dreckig ist und so. Und kleine Drohnen alles wegräumen, was man dreckig gemacht hat und so. Es wirkt schon noch sehr geerdet. Es wirkt halt so wie, es spielt ja auch im Jahr 2122, also das, was in 150 Jahren oder jetzt vielleicht fast schon nur noch in 100 Jahren sein könnte, vielleicht. Dafür ist halt dieses super elaborierte Androidensystem das ist ein bisschen drüber eigentlich. Das wirkt so wie, das würde dann vielleicht erst in 500 Jahren soweit sein. Weiß ich nicht, ist so mein Gefühl.
Fandst du den Film jetzt bei deiner letzten Sichtung auch noch so gruselig wie damals oder hat sich das schon ein bisschen geändert?
Ja, es, ich fand ihn noch genauso atmosphärisch und genauso spannend und der Grusel oder beziehungsweise der Nervenkitzel natürlich, ich kenne ihn halt irgendwann auswendig, dann flacht das ein bisschen ab. Aber das ist halt immer noch, weil der Film halt so das auf so einem hohen Niveau macht, immer noch sehr, sehr effektiv. Und trotzdem und durch die ganzen anderen Qualitäten, die er halt hat, die Atmosphäre, das Artdesign, die schauspielerischen Leistungen, macht da sogar auch noch so Spaß, selbst wenn man halt schon genau weiß, wann was passiert.
Entschuldigung. Alles gut. Vor allem finde ich interessant halt, dass der Film ist ja eigentlich sehr langsam. Er hat eine langsame Erzählstruktur, er hat halt langsame Kamerabewegungen und alles wirkt so ein bisschen, ja, halt anders, als man das jetzt halt vielleicht 2 Jahre vorher bei Star Wars gesehen hat. Und trotzdem hat der Film so seine ganz eigene Art von Tempo, also zumindest so, dass er trotz seiner 2 Stunden Laufzeit halt in keiner Sekunde langweilig ist.
Ja, das stimmt. Ja, das hat er gut gemacht, definitiv. Auch das gefällt mir auch sehr gut.
Auch das Sounddesign ist richtig klasse. Also das Alien macht fantastische Geräusche und auch das Raumschiff selbst. Das hatte irgendjemand geschrieben oder gesagt, ich weiß nicht mehr genau, dass halt nur die blanken Geräusche des Raumschiffes wie so ein Herzschlag, wie so ein lebendiger Herzschlag auf den Zuschauer wirken, fand ich ganz gut formuliert. Ja, letztendlich in der Summe muss man, selbst ob man den Film vielleicht jetzt, also ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, die mit Alien nichts anfangen können, aber man muss den Film halt auf jeden Fall anrechnen, dass er halt viel für die Filmgeschichte getan hat, dass halt viel für den Horrorfilm getan hat, viel für den Science-Fiction-Film, für das Design in Film, für, wie du es vorhin ja schön gesagt hast, für die Frauenrolle an sich im Film. Und es ist in dem Sinne ein Meilenstein. Nicht nur halt ein Horror-Meilenstein, sondern auch ein Science-Fiction-Meilenstein. Und für mich ist das immer noch, um meine Frage an sich selbst für mich zu beantworten, also ich finde, das ist immer noch so ein richtiger Albtraumfilm, so ein schweißgebadeter Albtraumfilm, wo man mit keiner Figur tauschen will.
Ja.
Und ich frage mich gerade, mit wem man am ehesten noch tauschen würde, ob man lieber mit den Crewmitgliedern, die relativ früh sterben, tauschen will, damit sie halt diese blanke Katastrophe nicht mehr ganz mitkriegen, oder halt mit Ripley, die dann halt wirklich alleine mit diesem Monstrum im Raumschiff ist. Weiß ich nicht, was grausamer ist, welche Vorstellung, aber ja.
Ich würde also mit der Katze tauschen.
Ja, genau, weil Tiere werden in Filmen nicht getötet. Meistens nicht, außer in italienischen Kannibalenfilmen. Also für mich ist das immer noch feinster Spukhaus im Weltraum. Also ich finde den nach wie vor super. Und um mal bei unserer neu eingeführten Praxis zu bleiben, von mir kriegt der Film 5 von 5 Sternen.
Ja, der kriegt von mir auch eine glatte High Five. Das sind auch für mich 5 von 5. Das ist, ja. Ich scheue mich immer zu sagen, der perfekte irgendwas, aber das ist so, mehr würde ich niemals erwarten. Also das ist schon weit über allem, was ich von dem Film erwarten würde. Wenn ich jetzt nochmal irgendwie so ein Erlebnis im Kino habe, dann würde ich sagen, wow, krass. Eigentlich, das sind so die Filme, wo ich davon ausgehe, kann gut sein, dass ich das nicht nochmal so habe oder dass mich nicht nochmal so ein Film so umhaut. Das kann sehr gut so sein.
Hast du Live gesehen?
Live oder Live?
Nee, Live.
Achso, nee, den, nee, noch nicht.
Der geht ja tatsächlich so in, also da sieht man halt immer noch, welche Auswirkungen halt Alien noch heute auf die Filmlandschaft hat, dass halt der Film einfach so auf, ich fand den ziemlich gut, aber du erkennst halt auch ziemlich, dass da teilweise ganze Szenen und ganze Momente und Einfälle halt einfach 1:1 kopiert wurden oder recycelt wurden. Es macht, warum nicht? Man kann ja bei den Besten ruhig kopieren. Das macht's ja im Zweifel zumindest nicht ganz schlecht dann. Aber du siehst halt immer noch, welchen Einfluss halt so ein Film wie Scott's Alien hat. Und das ist, wird auch so bleiben. Also ist auf jeden Fall, wie gesagt, für manche vielleicht nicht unbedingt einer der besten Filme aller Zeiten, aber es ist, glaube ich, unbestritten, dass er einer der einflussreichsten und wichtigsten Filme aller Zeiten ist. Ja.
Das stimmt.
Das, würde ich sagen, war unser erster Ausflug.
Haben wir jetzt eigentlich erwähnt, wie das Alien schlussendlich stirbt? Das hast du gesagt, ne? Das wird aus der Kapsel dann nochmal rausgeschossen.
Das habe ich nicht gesagt, aber das hast du jetzt
nochmal gesagt. Okay, das ist wichtig, dass Alien stirbt. Also man weiß nicht, ob es stirbt. Vielleicht kann es ja auch, cool, braucht es keinen Sauerstoff. Ich glaube aber schon.
Also rein theoretisch laut Beschreibung des Aliens ist der Panzer so dick und das Alien ist so ausgestattet, dass es auch halt solche Widrigkeiten wie halt irgendwelchen Luftdrucksachen und Gravitation und sowas in jedem Falle standhalten kann. Also es ist sehr widerstandsfähig. Also es kann durchaus sein, dass es auch im schwebenden Weltraum überlebt hat. Würde ich nicht ausschließen.
Na, ja. Ob das ein Leben ist?
Wer weiß. Wie das Leben von Ellen Ripley weitergeht, werdet ihr in der nächsten Episode erfahren. In der geht es dann um James Camerons Aliens. Bis dahin habt ihr die Möglichkeit, Alien nochmal anzuschauen und euch auch, wie wir, weiter auf Alien Covenant Ende des Monats vorzubereiten. Bis dahin, eine schöne Zeit. Auf Wiederhören.
Bis dann. Ciao.